Wir kommen jetzt zur letzten und neunten Abhandlung von Salomo im Buch Prediger. Ich lese ab Kapitel 11, Vers 9. Der Unterschied zu den früheren Abhandlungen, dort haben wir immer am Schluss jeder Einheit das Thema Freude gehabt. Und bei der letzten beginnt es mit Freude. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend. Und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit. Und wandle in den Wegen deines Herzens und im Anschauen deiner Augen. Doch wisse, dass für dies alles Gott dich ins Gericht bringen wird. Und entferne den Unmut aus deinem Herzen und tu das Böse von deinem Leib weg. Denn die Jugend und das Mannesalter sind Eitelkeit. Manche haben gedacht, das ist Ironie, wenn gesagt wird, freu dich, Jüngling, in deiner Jugendzeit, dein Herz mache dich fröhlich und dann quasi, aber wisse, dafür wirst du einmal gestraft werden. Das ist nicht das richtige Verständnis. Es ist nicht ironisch, sondern wir haben gesehen, wie oft eben aufgezeigt wird, es gibt den Weg der Freude in dieser Welt, die zwar gefallen ist, aber der Schöpfer gibt uns so viel jeden Tag an Dingen, die wir mit Dankbarkeit aus seiner Hand nehmen dürfen und an denen wir uns freuen dürfen. Und es gibt eben auch diese gewisse Unbeschwertheit in jungen Lebenstagen, die jetzt gerade hier im Blick von Salomo steht. Und das ist wirklich positiv gemeint. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend. Und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit. Aber ganz im Sinn von Kapitel 2, wo wir gesehen haben, alles, was wir aus der Hand des Schöpfers nehmen und in Gemeinschaft mit ihm genießen, das ist gut. Also immer Prediger 2, 25 vor Augen. Denn wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von mir? Nein, ohne die Beziehung zum Schöpfer geht es nicht. Aber Salomo sagt, freue dich in dieser relativ unbeschwerten Zeit. Aber habe immer vor Augen, dass Gott einmal jeden Menschen zur Rechenschaft ziehen wird. Also freue dich so, dass du einmal vor Gott stehen kannst und das verantworten kannst, was du als junger Mensch getan hast. Und dann wird weiter gesagt in Vers 10, und das ist sehr, sehr aktuell, wenn es geht um Adoleszenz. Adoleszenz ist der Ausdruck, den man heute verwendet für die Zeit von etwa 12 bis 21. Also nicht nur, wie man sagt, Teenie. Teenies, die sind von 13, weil man auf Englisch sagt, 13. Das ist die erste Zahl mit Teen. Ja? Zuerst 11, 12, 13. Also die Teenager beginnen mit 13 und das geht bis 19. Aber 20 dann nicht mehr, 20. Also Teenager, 13 bis 19. Aber wenn man heute den Begriff Adoleszenz verwendet, dann drückt man aus, dass man eben mit 19 auch noch nicht so richtig fertig ist. Mit diesem Umwandlungsprozess, eben der Adoleszenz. Und das beginnt ja damit, dass der Hormonhaushalt umgearbeitet wird. Es geschieht unglaublich viel im Körper und auch ganz viel im Gehirn. Die ganzen Strukturen des Gehirns, die aufgebaut worden sind bis dahin, werden ab eben so ungefähr 12, bei den Mädchen ist es je nachdem sogar noch ein bisschen früher, wird vollkommen umgebaut. Das heißt, das Gehirn ist in dieser Zeit eine Baustelle. Und es wird viel abgebaut. Ja, das erklärt einiges über die Handlungsweise von Jugendlichen. Aber das ist gut so. Das Gehirn baut also in den ersten Jahren immer mehr Verbindungen, Verknüpfungen auf. Und dann werden die Verbindungen, die ein Mensch nicht braucht, werden abgebaut. Das heißt also, die Verbindungen, die eigentlich gar nicht nötig sind, das wird zum Einsparen abgebaut. Und darum ist es so wichtig, womit haben sich Kinder beschäftigt und womit haben die Eltern sie beschäftigt in den ersten Jahren? Das ist ganz entscheidend, wie es dann weitergeht mit dem Gehirn. Und wenn man bis dahin eben nie gerechnet hat, ja, dann ist klar, also diese Verbindungen braucht man nicht, die werden dann abgebaut. Und das gilt für alles andere auch. Es gibt also einen riesigen Umbau. Und das erklärt auch, warum eben Adoleszente manchmal sehr verwunderlich handeln können. Und auch gewisse Gefahren nicht einschätzen können. Und darum ist es so wichtig, dass sie eben Eltern haben in der Adoleszenz. Ja, und damit verbunden, in diesem ganzen hormonellen und auch strukturellen Umbau, sind relativ große Stimmungsschwankungen und eine Launenhaftigkeit und eine erhöhte Reizbarkeit. Und das meint Salomo, wenn er sagt, und entferne den Unmut aus deinem Herzen. Das ist diese Launenhaftigkeit, die mit Stimmungsschwankungen zusammenhängen und eben eine erhöhte Reizbarkeit auslöst. Aber wir sehen, wir sind als Menschen nicht einfach Opfer von Hormonen und von körperlichem Umbau, sondern wir haben eine Verantwortung. Darum sagt er, entferne den Unmut aus deinem Herzen. Ein Jugendlicher ist auch verantwortlich, wenn er seine Reizbarkeit eben nicht kontrolliert und die Stimmungsschwankungen eben nicht auch da und eine gewisse Kontrolle stellt. Die Verantwortung bleibt. Und das wird hier vorgestellt. Und dann sagt er weiter, tu das Böse von deinem Leib weg. Und das ist auch ein Hinweis auf die Gefahren des Missbrauchs der Sexualität in dieser Zeit. Und das ist eine Entscheidung. Tu das Böse von deinem Leib weg. Denn die Jugend und das Mannesalter sind Eitelkeit. Das heißt, auch das ist ein Hauch, der eben vergeht. Adoleszente oder eben Teenager, das überschneidet sich ja zum großen Teil, die haben manchmal das Gefühl, wir sind jung und die Alten, die verstehen uns ja gar nicht. Wir haben unsere eigene Welt, aber das geht so schnell, sind sie auch draußen. Und dann sagen die Teenager zu einem 23-Jährigen, du bist draußen, du gehörst nicht zu uns, du bist eine andere Welt. Ja, und da sind sie auch schon draußen. Und vorher dachten sie, wir sind drin, ja, und wir sind ganz up to date, wir haben unsere eigene Sprache und wir haben unsere eigenen Anschauungen. Aber das geht alles ganz, ganz schnell. Und es ist vorbei. Und jetzt kommt dieses wunderbare Wort. Und gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit. Ehe die Tage des Unglücks kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe kein Gefallen an ihnen. Also, Salomo erklärt, man muss als junger Mensch an den Schöpfer denken. Und man darf diese Frage nach Gott nicht aufschieben für spätere Zeiten. Und wenn man sie aufschiebt, dann kommen Zeiten, wo man sagt, ich bin viel zu beschäftigt. Und man hat keine Zeit für Gott. Und dann kommt eine Zeit, wo man sagt, ich bin viel zu alt. Und dann kommt eine Zeit oder ein Zeitpunkt, wo man dann nicht mehr selber sagt, sondern die anderen müssen es sagen, jetzt ist es zu spät. Schrecklich, nicht wahr? So, der Film des Lebens ganz kurz gefasst. Aber eben, man muss in der Jugend sich mit Gott und seinem Wort beschäftigen und man muss in der Jugend sich bekehren. Und es ist tatsächlich so, Untersuchungen zeigen, die allermeisten Christen haben sich bekehrt vor 25. Es ist ein relativ kleiner Prozentsatz, der sich nach 25 bekehrt. Und die, die sich bekehrt haben nach 25, die müssen wissen, das war doppelte Gnade. Es ist eine große Gnade, wenn man sich bekehrt vor 25, aber danach ist es wirklich eine doppelte Gnade. Und das hängt auch damit zusammen, solange der Mensch eben in Entwicklung ist und ständige Veränderung, da ist er auch offen für alles Mögliche. Und ist auch offen, wenn er sieht, das stimmt. Alles umzukrempeln und diese Entscheidung zu fällen. Aber sobald die Ausbildung vorbei ist, beginnt man sich so ein bisschen zu setzen. Und man liebt es nicht mehr, plötzlich alles zu ändern. Man sieht es. Es funktioniert so, dann möchte ich auch so weitergehen. Und darum ist es dann auch viel schwieriger, dass man sich bekehrt. Bei denen, die studieren, ist es so, die bleiben länger Kinder. Und ja, darum, manchmal 25-jährige Studenten, da sieht man, die sind überhaupt nicht fertig. Die sind, und andere, die eine Berufsausbildung gemacht haben und dann eben vielleicht mit 20, 21 fertig sind, die sind schon viel mehr entwickelte Persönlichkeiten als diese Studenten. Es gibt also dadurch eine Verzögerung. Aber eben solange diese Entwicklung da ist, kann man sich auch leichter bekehren. Und wenn es dann zu diesem sich setzen kommt, wird es schwieriger. Und wenn alte Menschen, das werden wir gleich sehen, sich bekehren, dann ist das eine dreifache Gnade. Es wird immer schwieriger, das werden wir gleich noch sehen. Und darum dieses Wort, gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit, ehe die Tage des Unglücks kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Das sind diese Tage, die wir da auf dem Bild sehen. Das Alter, das manche Beschwernisse mitbringt, die man einfach im Jugendalter völlig von sich gewiesen hat. Natürlich, man hat ja immer alte Leute gesehen und wie das für sie ist, mit den Schwierigkeiten beim Gehen und das Denken geht je nachdem nicht mehr so schnell und so weiter. Und dann sagt man als junger Mensch, ja, das sind alte Leute. Aber wie wenn sie selber niemals so alt werden würden? Aber hier wird gesagt, du musst in deiner Jugend auch darüber nachdenken, wie es sein wird, wenn du ein alter Mensch bist. Und bekehren musst du dich vorher, in den Tagen der Jugendzeit, bevor diese Tage, diese schwierigen Tage des Alters kommen. Und hier noch etwas ganz Erstaunliches. Im hebräischen Text von Prediger 12, Vers 1 heißt es, gedenke deines Schöpfers. Aber das steht im Hebräischen Borecha. Und das ist Plural. Borecha heißt deiner Schöpfer. Das ist ja ganz, ganz erstaunlich. Steht im Plural. Und mit dem Licht des Neuen Testamentes haben wir überhaupt keine Mühe damit. Aber man muss mal mit Orthodoxen darüber sprechen. Und zeigen, ja, schau mal, was da steht. Nicht Bor-Acha, sondern Bor-Echa. Das ist deiner Schöpfer. In der Mehrzahl. Oh ja, stimmt. Ja, und es gibt doch nur einen Gott, natürlich. Und trotzdem spricht die Bibel in der Mehrzahl. Aber schon in Kapitel 1 sagt Gott, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Der eine Gott spricht in der Mehrzahl. Und da haben manche Rabbiner gesagt, ja, er spricht zu den Engeln. Wie bitte? Gott stellt sich doch nicht auf eine Stufe mit den Engeln. Und wie bitte? Ist der Mensch erschaffen worden im Bild der Engel? Nein, er ist im Bild Gottes erschaffen worden. Und darum diese Mehrzahl meint wirklich, dass in der einen Gottheit eine Mehrzahl da ist. Und wirklich, das Alte zeigt es schon und das Neue Testament noch klar, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und es gibt noch andere Stellen, wo das so ist. Zum Beispiel Psalm 149, 2. Israel freue sich seines Schöpfers. Ja, auch dort ist das in der Mehrzahl. Ist ein anderes Wort, nicht Borecha, sondern das Wort Schöpfer ist hier Osse. Aber in der Mehrzahl. Beosav heißt also, Israel freue sich seiner Schöpfer oder in seinen Schöpfern. In der Mehrzahl. Also das Alte und das Neue Testament spricht eben über Gott in der Mehrzahl. Und dann möchte ich noch hinweisen auf 1. Mose 20, Vers 13. Also es lohnt sich, das aufzuschreiben und bei Gelegenheit mit Juden oder Doxen oder auch Liberalen, die sich mit der Bibel beschäftigen, sie darauf hinweisen und sagen, lies mal in deiner hebräischen Bibel, 1. Mose 20, ab Vers 12, und da steht nämlich, Abraham sagt, auch ist sie, also Sarah, wirklich meine Schwester, die Tochter meines Vaters, nur nicht die Tochter meiner Mutter. Und sie ist meine Frau geworden. Und es geschah, als Gott mich aus dem Haus meines Vaters wandern ließ, da sprach ich zu ihr, also zu Sarah, dies sei deine Güte, die du mir erweisen mögest an jedem Ort, wohin wir kommen werden. Sage von mir, er ist mein Bruder. Aber wörtlich steht im hebräischen Text, wenn der Jude, also das, der orthodoxe Jude, die Bibel da aufschlägt, da steht nämlich in der Mehrzahl, als Gott, als die Elohim, mich aus dem Haus meines Vaters wandern ließen. Nicht wandern ließ, wandern ließen in der Mehrzahl. Wie geht das? Das geht nur, wenn Gott eben dreieinig ist. Und dann noch eine Stelle in 1. Mose, und zwar 35,7. Dort geht es um Jakob. 1. Mose 35, 7, ich lese bereits ab Vers 6, und Jakob kam nach Luz, das im Land Kanaan liegt, das ist Bethel, er und alles Volk, das bei ihm war. Und er baute dort einen Altar und nannte den Ort El Bethel. Denn die Elohim hatten sich ihm dort offenbart, als er vor seinem Bruder floh. Die Elohim. Warum übersetze ich hier nicht einfach Gott oder Elohim in der Einzahl, wie in 1. Mose 1? Da heißt es ja, im Anfang schuf Elohim den Himmel und die Erde. Elohim ist eigentlich eine Mehrzahlform. Aber diese Mehrzahl kann auch bedeuten eben die Größe und Unerreichbarkeit Gottes. Und das Verb ist in der Einzahl, schuf, also bara, er schuf. Und darum muss man übersetzen, im Anfang schuf Gott, Elohim, den Himmel und die Erde. Da kann man nicht übersetzen, schufen die Elohim, das geht gar nicht. Und so ist es normalerweise, aber es gibt einzelne Stellen, wo auch beim Verb das die Mehrzahlform ist und wie hier. Denn die Elohim hatten sich ihm dort offenbart. Und damit wird klar, dass auch die Väter eben an den einen Gott geglaubt haben, der aber dreieinig ist. Und darum haben sie auch geglaubt an den Engel des Herrn. Wenn ich denke zum Beispiel 1. Mose 16, da erscheint der Engel des Herrn, der Hagar, in der Wüste und sie spricht mit ihm. Engel heißt auf Hebräisch Malach, das bedeutet einfach Gesandter. Das Wort wird gebraucht für Engel, wird gebraucht für einen Diener des Königs, 2. König 1 zum Beispiel, oder für den Sohn Gottes, der Gesandte des Herrn. Aber im gleichen Kapitel 16 heißt es dann, da nannte sie den Herrn, mit Großbuchstaben, also Jahwe, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Also sie weiß, der Engel des Herrn, oder besser gesagt, der Gesandte des Herrn, ist Jahwe, der Herr. Ein Gott des Schauens, ein Gott, der sich schauen lässt. Und so ist also klar, der Gesandte des Herrn ist Gott. Aber der, der ihn gesandt hat, ist er der Herr. Also gibt es mindestens zwei Personen. Und auch Jakob spricht von dem Engel des Herrn als dem Gott, der ihm damals in Bethel erschienen ist. Ja. Also die Väter haben bereits eben an die Mehrzahl in der Gottheit geglaubt. Das ist nicht erst etwas Neutestamentliches. Und Salomo sagt, gedenke deiner Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, ehe die Tage des Unglücks kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Und jetzt müssen wir darauf achten, wie sich das Wort Ehe wiederholt, auch in den weiteren Versen. Ehe sich verfinstern die Sonne und das Licht und der Mond und die Sterne und die Wolken nach dem Regen wiederkehren. Also das Alter ist eine Zeit, wo man geneigt ist zu sagen, ich habe keinen Gefallen daran. Aber es ist eine Zeit, wo sich die Sonne, das heißt das himmlische Licht, verfinstert. Der Mond sich verfinstert, die Sterne, eben das Licht vom Himmel. Und Wolken kommen darüber, so wie hier auf dem Bild. Und das bedeutet, dass der alte Mensch die Fähigkeit, Gottes Sprechen, Gottes Mitteilung aufzunehmen, immer mehr verliert. Und das ist etwas, was sehr, sehr schmerzlich ist, wenn man in Altenheim ist und wie oft haben wir auch da in einem Chor Lieder gesungen und Zeugnis gegeben und die alten Leute sind froh und sitzen da und manchmal ohne irgendwelche Regung und Reaktion. Man merkt, sie hören, sie nehmen auf. Und man realisiert, dass viele gar nicht mehr richtig aufnehmen können. Solche, die diese Lieder noch in der Kindheit gesungen haben, ja, schönster Herr Jesus, singen plötzlich mit zum Beispiel. Ja, da ist noch etwas da, aber von der Jugend her. Und die anderen? Nicht mehr fähig. Das ist so schrecklich. Und da stellt sich die Frage, wo eben die Gnadenzeit schon zu Lebzeiten zum Ende gekommen ist. Glücklicherweise müssen wir das nicht selber bestimmen. Die Gnadenzeit hört ja spätestens auf beim körperlichen Tod. Darum heißt es in Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Danach das Gericht. Und in der Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann in Lukas 16 wird auch klar, nach dem Tod hat der reiche Mann keine Möglichkeit mehr. Abraham sagt, es gibt da eine tiefe Kluft und niemand kann wechseln. Es ist definitiv. Genauso wie wir das gelesen haben heute Morgen in Prediger 11, Vers 3, Dazu habe ich nichts gesagt. B. Und wenn ein Baum nach Süden oder nach Norden fällt, an dem Ort, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Es ist so, dass der Tod eben nicht nur der große Gleichmacher ist im Diesseits, sondern auch der große Scheider. Kommt darauf an, ob der Baum da fällt oder da fällt. Aber es ist definitiv. Der Jesus sagt in Markus 2, der Sohn des Menschen hat Gewalt, auf Erden Sünden zu vergeben. Warum nicht im Himmel? Weil es im Jenseits zu spät ist. Auf Erden. Der Mensch kann Vergebung bekommen, grundsätzlich, solange er auf der Erde lebt. Aber im Fall von Pharao sehen wir, Gott hat ihn gerufen und gerufen durch Zeichen und Wunder in Ägypten und durch die Botschaften von Mose. Und er hat sein Herz verhärtet. Man liest 6-mal davon. Und beim 7. Mal heißt es, dass Gott sein Herz verhärtete. Und von dort an konnte der Pharao sich nicht mehr bekehren. Aber Gott hatte vorher die Möglichkeit gegeben. Er war nicht zu diesem Schicksal bestimmt. Gott hat es ihm voraus gewusst, dass es so herauskommen würde, aber es war Pharaos Verantwortung und der Herr hat ihm Möglichkeit gegeben zur Bekehrung und dann war vorbei. Und darum, spätestens beim Tod, aber es kann auch früher sein, dass ein Mensch nicht mehr das Licht des Evangeliums aufnehmen kann. Und glücklicherweise, habe ich gesagt, müssen wir das nicht bestimmen, sondern wir können uns an den Grundsatz halten, solange jemand hier auf Erden lebt, bete ich für ihn, dass er sich bekehrt. Und wenn ich für jemanden bete, dass er sich bekehrt, bedeutet das nicht, wenn ich bete im Glauben, dann muss er sich bekehren. Nein, wenn ich bete, bedeutet das, dass der Herr ihn noch mehr zieht. Aber bekehren muss er sich selber, wenn Gott ihn zieht. Aber was nützt das, wenn ich für den Bekannten bete? Ja, dann müsste mal dem nachgehen und dann erzählt er uns vielleicht, oh, da bin ich mit dem Auto da auf der Autobahn vorbeigefahren, dann habe ich ein Schild gesehen. Schicke dich an, deinem Gott zu begegnen. Hat mein Kollege auch immer gesagt. Ja, also das Beten ist wichtig. Und dann Vers 3. An dem Tag, da die Hüter des Hauses zittern. Die Hüter des Hauses, das sind die Hände. Nicht wahr? Die beginnen zu zittern. Aber die sind ja so wunderbar eingerichtet, nicht wahr? Wenn man geht und plötzlich über etwas stolpert, die Hände, sofort gehen die nach vorne und verhüten das Schlimmste. Das sind die Hüter des Hauses, die Gott mit Reflexen so eingerichtet hat. Aber eben, der Satz geht immer aus, Gedenken eines Schöpfers in den Tagen einer Jugendzeit, Ehe, also, ehe es so weit kommt, dass da eben die Hüter des Hauses zittern und sich krümmen die starken Männer. Das sind unsere Beine. Wir haben im ganzen Körper Muskeln und Muskelpakete, aber die massivsten Muskelpakete haben wir da in den Oberschenkeln, nicht wahr? Das sind die starken Männer und die krümmen sich. Ja? Und die Hüter zittern. Und dann heißt es weiter, und die Müllerinnen feiern, weil sie wenige geworden sind. Die Müllerinnen, das sind unsere Zähne. Die sind uns gegeben aus verschiedenen Gründen. Wir brauchen die Zähne. Das hat mir mein Zahnarzt, ein jüdischer Zahnarzt, beigebracht. Zum Essen. Nicht wahr? Bei den Mahlzeiten. Er hat mir gesagt, also nicht zwischendurch, nicht Kaugummi. Ist gar nicht gesund für den Kiefer. Aber eben fürs Essen, das sind die Müllerinnen, die zerkleinern müssen. Das heißt, der Verdauungsprozess beginnt ja schon im Mund, nicht erst im Magen. Und wenn man das gut zerkleinert und dann eben auch die Der Speichel wird dann aktiv und das ist auch sehr, sehr wichtig für die Verdauung. Und übrigens, das bewirkt auch, dass das Sättigungsgefühl früher eintritt. Also wer da mit den Müllerinnen nicht so gut arbeitet, sondern schnell das Zeugs runterschluckt, der weiß dann auch nicht, wann eigentlich genug ist. Und ja, Übergewicht kann zum Beispiel auch eine Folge sein, dass man zu schnell isst. Ja, die Müllerinnen müssen arbeiten, zusammen mit dem Speichel, und ihre Arbeit tun. Aber im Alter verliert man ein nach der anderen. Und da kommen diese Tage, von denen man sagt, sie gefallen mir nicht. Die Müllerinnen feiern, das heißt, sie arbeiten nicht mehr, weil sie wenige geworden sind. Wie anders war das im Hohen Lied, Kapitel 4. Da hat doch Salomo gesagt, er beschreibt da das Gebiss von Sulamit, und das war wirklich top. Er beschreibt sieben Körperteile, aber dann sagt er in Hohelied 4, Vers 2, deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen, die allesamt Zwillinge gebären, und keines unter ihnen ist unfruchtbar. Die Zähne sind wie eine Herde Schafe. Also die Schafe, das sind die weißen Schafe, natürlich nicht die schwarzen Schafe. Aber eben geschorene Schafe, weil die Schafe, die nicht geschoren sind, die ählen solchen Zähnen mit Zahnbelag, ja, und Zahnstein. Ja, also da war kein Zahnstein, sondern wie geschorene Schafe. Aber er sagt, die aus der Schwemme heraufkommen. Die waren also gerade vor im Wasser. Das ist eben der Speichel an den Zähnen. Diese natürliche Feuchtigkeit, darum kommen die aus der Schwemme. Und dieser Speichel ist auch sehr wichtig, ist übrigens auch ein Schutz gegen Karies. Und darum, meine Tochter, die Dentalhygienikerin ist, sie sagt, ich sehe sofort, wenn der Patient einer ist, der kifft. Dadurch geht ja auch die Speichelproduktion wird reduziert und dann kriegen die auch schnell Karies. Sieht das sofort, dass der kifft, der macht sein Gebiss auch kaputt. Neben seinem Gehirn. Ja, und diese natürliche Feuchtigkeit ist also wichtig. Und da sagt er, eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen, die allesamt Zwillinge gebären. Ja, wenn wir das Gebiss anschauen, ja, wir haben immer zwei Zähne vom gleichen Typ. Ja, einer da oben, einer da, sind die gleichen. Zwillinge. Und dann zwei da. Zwillinge. Das ganze Gebiss ist so aufgebaut. Alles Zwillinge. Und Salomo sagt, und keiner unter ihnen ist unfruchtbar. Das heißt, es gab keinen einzigen Zahn, der im Gebiss von Sulamit fehlte. Das Gebiss war vollständig. Und ich habe ja erklärt, mein Zahnarzt hat mir erklärt, die Zähne sind da zum Essen. So, dreimal. Und zum Lächeln. Ja? Das ist wichtig. Das ist ein wichtiger Aspekt der Zähne. Zum Lächeln. Und drittens, zum Sprechen. Ja, die Zähne nicht mehr haben. Das wird schwierig mit dem Sprechen. Ja, aber das ist der gleiche Autor, der dieses wunderschöne Hohelied geschrieben hat und der beschreibt eben dort den jungen Menschen und hier jetzt den Alten. Die Müllerinnen feiern, weil sie wenige geworden sind und sich verfinstern die aus den Fenster Sehenden. Das ist auch etwas Schweres im Alter, wenn die Sehkraft abnimmt und je nachdem sogar bis zur teilweisen oder völligen Erblindung führen kann. Ja, da versteht man die Tage, von denen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Als gläubiger Mensch, das ganze Leben hat man gelesen. Und dann plötzlich geht das nicht mehr. Das ist so schwer. Sich verfinstern die aus den Fenstern Sehenden. Und die Türen zur Straße geschlossen werden, indem das Geräusch der Mühle dumpf wird. Das ist die Abnahme des Gehörs. Es ist so wie, man ist im Haus und man hört da die Mühle draußen und all diese natürlichen oder diese Töne von draußen und dann gehen die Türen zu. Man hört schon noch ein bisschen klappern, ja? Es wird dumpf. Das ist die Abnahme des Gehörs. Auch schwierig. Wenn man nicht mehr lesen kann, wenigstens kann man vorlesen. Kann man den vorlesen. Und das ist ein wichtiger Punkt. In 1. Timotheus 4 sagt Paulus zu Timotheus, halte an mit dem Vorlesen. Ja, viele in der ersten Generation der Christen waren ja Analphabeten. Die konnten nicht Griechisch lesen. Und darum war es wichtig, auch in den Gemeinden, dass man gerade einfach Bibeltexte vorlas. Und die Offenbarung sagt ja ganz am Anfang in Kapitel 1, glückselig, die da hören und die da lesen die Worte der Weissagungen dieses Buches. Warum hören und warum dann zusätzlich lesen? Oder umgekehrt, glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung. Ja eben, es gibt einen Teil unter den Christen, die können lesen und andere nicht. Und die müssen zuhören. Das Wort Gottes vorlesen. Und das ist halt auch bei den Alten, die nicht mehr selber lesen können, wichtig, dass man das Wort Gottes vorliest. Und heute gibt es sogar mit elektronischen Medien Möglichkeiten, dass man eben das Wort Gottes sich anhören kann. Aber wenn dann das Gehör auch noch eben so verschlossen wird, dass auch das nicht mehr geht, das ist wirklich schwer. Und der alte Mensch zieht sich immer mehr in sich selber zurück. Und nicht nur das, sondern Salomo sagt, und er aufsteht, bei der Stimme des Vogels. Ja, wenn man aufsteht, dann ist das ja aus Ehrerbietung. Darum sagt das Gesetz Mose, 3. Mose, vor weißem Haar sollst du aufstehen. Also, die Achtung Eltern gegenüber, dass man nicht einfach so im Sitzen sagt, hallo und tschüss, sondern aufsteht. Ja? Und er sagt, der alte Mensch steht auf, bei der Stimme des Vogels. Sieht jemand, was das für ein Vogel ist? Wie? Spatz. Nein, Nachtigall. Ja, man sieht es nicht so gut, weil ich da schwarz-weiß gewählt habe, um das Ganze ein bisschen dunkler wirken zu lassen. Denn was hier gesagt wird, ist ja beschwerlich und dunkel. Die Nachtigall. Wer hat die schon gehört nachts? Es ist fantastisch. Die Dunkelheit und dann dieser erhabene, schöne, eindrückliche Gesang. Nun, der alte Mensch kann nicht mehr gut singen. Auch das geht runter mit den Stimmbändern. Und das ist sehr demütigend. Wenn man denkt, Menschen, die vielleicht in ihrer Jugend und ihrem mittleren Alter eine fantastische Stimme hatten und sogar mit Vibrato, nicht wahr? Aber dann im Alter, ich habe einen Mann gekannt, ich wusste, der konnte früher gut singen. Aber der hat ein Vibrato gehabt. Ganz langsam, ja? Ja, da wusste man, früher hat er sicher schön gesungen. Mit einem schnelleren Vibrato. Aber jetzt ist vorbei. Und das ist nämlich das Nächste. Es heißt dann auch, und gedämpft werden alle Töchter des Gesangs. Das sind die Stimmbänder. Hier auf der anatomischen Darstellung. Die haben nicht mehr diese Spannkraft von früher. Eben darum steht er beim Vogel auf, weil gedämpft werden alle seine Stimmbänder, die Töchter des Gesangs. Und weiter sagt Salomo, immer abhängig von Gedenke deines Schöpfers in deiner Jugend, ehe es so und so und so und so und so wird. Immer noch ehe das von Vers 5 kommt, auch fürchten sie sich vor der Höhe und Schrecknisse sind auf dem Weg. Hier sehen wir doch einen schönen Weg, da in die Berge hinauf, lädt doch richtig ein, um mitzugehen. Aber es kommt ein Alter, wo man sagt, nein, ich bleibe lieber zu Hause. Ich könnte da stolpern. Und wenn ich da in die Berge gehe, das ist gefährlich. Sie verlieren die Unternehmenslust. Sie fürchten sich vor den Bergen, in die Berge zu gehen, und sie wissen, es gibt Unglücksgefahr auf dem Weg. Und weiter, da habe ich einen Mandelbaum, der mit seinen weißen, strahlend weißen Blättern so in Israel Ende Januar, Anfang Februar das neue Leben des Frühlings ankündigt. Und hier steht, und der Mandelbaum steht in Blüte. Ja, das sind die weißen Haare. Wenn sie dann ganz weiß sind, ja, dann steht der Mandelbaum in Blüte. Natürlich, im Buch der Sprüche sagt Salomo, das ist eine Krone. Denn das symbolisiert eben auch dass die Weisheit, die ein Mensch in seinem ganzen Leben sich angeeignet hat, und das hört eben nicht auf in der Zeit, wo man die Berufsausbildung fertig hat. Nein, das ganze Leben wird gesammelt. Und darum kann das ein Riesenschatz werden. Und die Krone ist eben der Mandelbaum. Aber es ist auch die Zeit, wo all diese Beschwernisse kommen. Also denk in der Jugend, bevor du weißes Haar hast, lange bevor der Mandelbaum in Blüte steht, an deinen Schöpfer. Und weiter, und die Heuschrecke schleppt sich hin. Ja, hier ein alter Mensch, wissen wir das. Beschwerlich ist das Gehen und es ist so ein sich hinschleppen, wie man das manchmal sieht, wenn eine Heuschrecken haben ja fantastische Möglichkeiten, um zu springen und so weiter, aber wenn die sich manchmal so beschwerlich auf ihren Beinen so langsam fortbewegen, das erinnert eben an dieses sich vorwärts schleppen. Heute natürlich sehr modern mit Rollator, ja, aber das ist eben diese Zeit. Die Heuschrecke schleppt sich hin und die Kaper ist wirkungslos. Diejenigen Leute, die etwas von Kapern verstehen, die wissen, die Kapern haben einen ganz speziellen Geschmack. Und wenn man das beigibt im Essen, dann das hat sofort seine Wirkung. Und die wirklich mit Kapern rauskommen, die wissen, es gibt da verschiedene Kategorien, ja? Und es kommt dann ganz darauf an, wie auf die Größe. Das wird nach Qualitätsklasse verkauft. Und ja, der Appetit, die Freude am Essen nimmt im Alter ab. Und zwar, weil auch die Übertragung von den Sensoren auf der Zunge, die ja ständig beim Essen Tausende von Signale pro Sekunde ins Hirn hinaufgeben, das wird dort analysiert und dann kann man eben Prediger 2 umsetzen. Wer kann genießen ohne mich? Ja, beim Essen wird plötzlich alles so gleich und man verliert die Freude am Essen. Und dann kann man natürlich das eben mit Zusätzen interessanter machen. Aber wenn man nicht mal findet, ist kein großer Unterschied mit Kapern. So wie bei den Corona-Leuten, ja, nicht bei allen. Aber die sagen, kein Geschmack mehr. Das schmeckt so komisch. Und ich merke keinen Unterschied. Plötzlich können die ganz Dinge, die sie immer abgelehnt haben, essen, aber keine Freude am Essen. Das ist schon traurig. Und der Name Kaper im Hebräischen heißt Aviona. Schöner Name, Aviona. Und das hängt offensichtlich zusammen mit der Wurzel Ava, das heißt Appetit haben. Aviona ist eben ein Appetitanreger durch den besonderen Geschmack. Und das ist dann wieder verwandt mit dem Wort Appetit auf Hebräisch. Wenn man zu Mittag isst und sich guten Appetit wünscht oder Mahlzeit, wie in Deutschland. Gut, früher hat man gesagt, Gott segne die Mahlzeit. Ja? Und dann wurde das immer kürzer, bis man nur noch sagte, man hat Gott weggelassen und sagt nur noch Mahlzeit. Ja? Aber wir wissen, es gab auch eine Zeit, da hat man auch nicht mehr Mahlzeit gesagt, wenn nichts mehr da war. Aber eben, in Israel sagt man Beteavon. Be mit Deavon. Und das Wort hängt zusammen mit Ava, Appetit haben. Deavon ist Verlangen, Appetit. Das Verlangen, Appetit haben. Und das ist eben verwandt mit Aviona. Wird wirkungslos. Das ist schon traurig, wenn diese Freude nicht mehr da ist. Und dann sagt Salomo, der Mensch geht hin zu seinem ewigen Haus. Was ist das ewige Haus? Ja, man muss in Israel schauen, wenn man zu einem Friedhof auf Besuch geht, da steht Beit Olamin, Aramäisch, Haus der Ewigkeiten. Das ist der Friedhof. Denn der Mensch geht hin zu seinem ewigen Haus. Er endet in diesseits auf dem Friedhof. Da ist der große Gleichmacher, wie wir gesehen haben, im Diesseits. Aber im Jenseits ist der Tod der große Scheider. Da oder da. Ewige Glückseligkeit oder ewiges Weinen. Und dann heißt es weiter, und die Klagenden ziehen umher auf der Straße. Das ist der Totenzug. Ja? Vorne die Aufbahrung und die Klagenden ziehen da hinterher. In der klassischen europäischen Musik gibt es ja einige Trauermärsche. Zum Beispiel der Trauermarsch von Chopin. Oder es gibt auch ein ganz spezielles Stück von Liszt, sehr, sehr schwierig zu spielen, total virtuos, aber es geht genau darum, man hört am Anfang die Kirchenglocken, das imitiert er da mit ganz eigenartigen und gewagten Klängen und dann wird beschrieben, wie der Trauerzug hinter dem Sarg hier geht. Ja, das ist dieses Ereignis. Und die Klagenden ziehen umher auf der Straße. Aber das ist ein riesenlanger Satz. Also ganz, ganz ungewöhnlich übrigens für das Hebräische. Aber wir haben ja am Anfang gelernt, das Hebräische des Buches Prediger ist einzigartig. Kommt nur im Buch Prediger vor. Und dieser lange Satz, es geht weiter, Ehe zerrissen, ist immer noch abhängig von Gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit. Ehe zerrissen wird die silberne Schnur. Und zerschlagen die goldene Schale und zerbrochen der Eimer am Quell und zerschlagen das Rad an der Zisterne und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen ist. Eins ums andere. Was ist das, die silberne Schnur? Das ist das Rückgrat, auf das wir im guten Sinn des Wortes stolz sind. Ja? Denn wir brauchen das. Und die Beschaffenheit ist so gemacht, dass es funktioniert für den aufrechten Gang. Aber der Moment kommt, wo das zerrissen wird. Diese silberne Schnur, die ist fantastisch gebaut, nicht wahr, aus Knochen. Und dann sind diese Nervenbahnen da geschützt, integriert. Ja, wie Evolutionisten sich das vorstellen, dass der Zufall sich überlegt hat, also die Nervenbahnen, die sind schon sehr verletzlich, da muss man so rundherum alles Knochen bilden. Es geht gar nicht. Aber eben, diese silberne Schnur zerreißt im Grab. Und die goldene Schale, Das ist der Schädel. Und der ist uns so wertvoll. Auch da, der Schädel ist eine Schale, um eben das ganz Wertvolle da drin, das Gehirn, auf das der Mensch ja so stolz ist, ja, zu schützen. Wie ist das gegangen in der Evolution, dass da der Zufall gemerkt hat, man muss da alles Knochen rumbauen, um diesen Teil, beim Bauch, da geht's ohne, ja. Aber da oben, das Gehirn, das muss gut eingepackt sein. Das ist die goldene Schale, die zerbricht. Und dann der Eimer am Quell, das Rad an der Zisterne. Nun, hier stehen wir am Quell und wir sehen das Rad an der Zisterne. Und auch der Eimer. Und wie geht das? Die Flüssigkeit wird mit dem Rad raufgeholt und in Bewegung gesetzt. Ja? Also, die Flüssigkeit, der Eimer mit dem Wasser ist ein Bild für die Blutgefäße. Wir sagen Gefäße. Blutgefäße und das Rad, das ist ein Bild des Herzens, das ein ganzes Leben ununterbrochen am Arbeiten ist, ob wir darauf achten oder nicht, ob wir schlafen oder wach sind. Es arbeitet. Wunderbar. Aber der Moment kommt, wo dieses Rad an der Zisterne zerschlagen wird. Fertig mit dem Herzen. Und der Eimer am Quell, das ganze Blutgefäß, Blutkreislaufsystem ist zerbrochen. Und das muss man sich denken, das schreibt Salomo vor 3000 Jahren, aber der Blutkreislauf, wissenschaftlich beschrieben und entdeckt, gelang William Harvey 1578 bis 1657. Früher haben wir das nicht gewusst, wie das ist mit dem Blutkreislauf und mit der Funktion des Herzens und so weiter. Aber die Bibel spricht so. Merken wir, wie viele wissenschaftliche Einsichten wir gefunden haben in der Einleitung und jetzt da im letzten Kapitel von dem Prediger auch wieder in so ausnehmender Weise. Und dann sagt Salomo, und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen ist. Im Anschluss an 1. Mose 3. 1. Mose war Salomo bekannt. Und Gott sagte Adam, dass er Staub ist, und er wird zum Staub zurückkehren. Unser Körper ist aus den Molekülen und Atomen gebaut, die man im Erdboden findet. Und wenn man stirbt, geht das wieder zurück zum Staub. Und dann sagt Salomo, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Es gibt ein Weiterleben nach dem Tod. Es ist nur scheinbar, wenn man die Dinge anschaut unter der Sonne, dass Tiere und Menschen das gleiche Schicksal haben. Und alle Menschen das gleiche Schicksal haben, ob gerechte oder ungerechte. Aber Salomo sagt, nein, das ist nur der Schein. Das Wort Gottes offenbart uns mehr. Und so geht der Geist zurück zu Gott. Das Bewusstsein bleibt erhalten, auch nach dem Tod. Und ich möchte ganz kurz lesen aus Offenbarung 6, wo Johannes im Himmel ist, in der Vision, und er sieht dort Märtyrer. Aber das heißt, ihre Seelen im Paradies, im Himmel, im Haus des Vaters. Und zwar steht in Offenbarung 6, Vers 9, und als es, das Lamm Gottes, das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen der, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Also er ist da im himmlischen Tempel. Im Himmel gibt es einen Tempel, Offenbarung 11, Vers 19. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und hier sehen wir Johannes beim Altar im Vorhof. Und der Herr Jesus nennt ja in Johannes 2 den Tempel in Jerusalem das Haus seines Vaters. Aber in Johannes 14 spricht er vom Himmel und sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und er geht hin, um dort eine Stätte zu bereiten. Da sieht nun Johannes die Seelen von Märtyrern. Ihr Körper ist tot auf der Erde, aber die Seele ist dort. Und die können sprechen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Die beten. Und die wissen auch, was geschehen ist. Die wissen auch, dass sie ermordet worden waren. Und sie fragen, wann Gott hier eingreift. Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Und dann schließt Salomo diese letzte Abhandlung mit: Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger, alles ist Eitelkeit. Ja, so vergeht alles. Und darum ist es so wichtig, in der Jugend sich zu bekehren. Gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit. Hier bleibt nichts auf der Erde. Und darum muss man sich mit der Ewigkeit beschäftigen. Kapitel 3. Und nur dann können wir den Sinn des Lebens entdecken. Und dann kommt der Anhang. Und außerdem, dass der Prediger weise war, lehrte er noch das Volk Erkenntnis und erwog und forschte, verfasste viele Sprüche. Das haben wir schon längst studiert, diesen Vers. Also der Prediger Salomo, der nach seiner traurigen Zeit der Gottesferne eine Umkehr erlebt hatte, wollte dem Volk beibringen: Bitte wiederholt nicht meine Fehler. Man muss nicht aus Fehlern, die man selber macht, lernen. Man kann auch lernen aus den Fehlern von anderen, um sie zu vermeiden. Nun, wir wissen, er hat auch viele Sprüche verfasst. Und darum sind die meisten Kapitel im Buch der Sprüche eben von ihm. Vers 10, der Prediger suchte angenehme Worte zu finden und das Geschriebene ist richtig, Worte der Wahrheit. Es ist inspiriertes Wort Gottes. Die Worte der Weisen, jetzt spricht er von den anderen Bibelschreibern mit ihm zusammen, das sind die Weisen, sind wie Treibstacheln und wie eingeschlagene Nägel. Die Treibstacheln habe ich schon erklärt, dass also das Wort Gottes uns richtig aufwecken kann. Ja, aus der Faulheit, so wie ein Rinderstachel, den man hinten leicht ansetzt. Kleiner Schmerz, aber dann weiß die Kuh, jetzt muss ich aufstehen und vorwärts machen. Und der Herr Jesus sagt ja zu Saulus, als er ihn beruft: Es ist zu hart für dich, wieder den Stachel auszuschlagen. Ja, eine Kuh, die man mit dem Rinderstachel eben antreibt, die schlägt natürlich nach hinten aus. Und das ist sehr gefährlich. Und darum muss der Rinderstachel eine gewisse Länge haben, sodass die Kuh ins Leere schlägt. Ja, aber der Herr Jesus hat gerufen: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das war ein Rinderstachel, der ihn zur Bekehrung führte. Aber es ist zu hart für dich, wieder den Stachel auszuschlagen. Der hat sich schon noch gewehrt, aber er ist zusammengebrochen, hat sich bekehrt. Aber dann heißt es, die Worte der Weisen sind eingeschlagene Nägel. Wie eingeschlagene Nägel, die gesammelten Sprüche. Und das ist hilfreich, um zu sehen, wie man die Bibelverse auswendig lernen soll. Es gibt ein paar Leute, die können einen Nagel ansetzen, einen Schlag und der ist drin. Der sitzt. Aber das können die wenigsten. Manche, die schlagen und dann noch zuerst auf den Finger. Ja, aber mehrere Schläge und dann ist er drin. Und so muss man repetieren. Wiederholen. Wieder. Und dann wieder ruhen lassen. Dann wieder. Und so prägt man sich Bibel Worte ein und sie sind wie eingeschlagene Nägel. Die sitzen. Und im richtigen Moment dann wieder angewendet für sich, als Ermutigung, Ermahnung für andere. Das ist wunderbar. So sind die Bibelverse. Und dann sagt Salomo, sie sind gegeben von einem Hirten. Der gute Hirte hat die ganze Bibel durch seinen Geist inspiriert. 2 Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Vers 12. Und überdies, mein Sohn, lass dich verwarnen. Das viele Bücher machen hat kein Ende. Und viel studieren ist Ermüdung des Leibes. Es gibt so viele Bücher auf der Welt. Aber das Wichtigste ist eben die Bibel. Und man kann sich in vielen Büchern verlieren. Und gerade im Judentum lernt man im orthodoxen Judentum, dass man einen sehr großen Teil eben Kommentare, Talmud-Kommentare lesen soll. Und das ist auch der Grund, warum viele Orthodoxe gar keine gute Bibelkenntnis haben. Vielleicht ein Geheimnis, ja? Es ist manchmal erschreckend, was da für Legenden in den Köpfen sind und gar nicht das klare Wort Gottes. Und wie viele zum Beispiel auch Jesaja 53 gar nicht kennen. Ja, nur weil es beim Vorlesen in der Synagoge im Jahresablauf nicht vorkommt. Die kennen nur die Kapitel, die gelesen werden. Ja, aber Jesaja 53 ist nicht drin. Und dann liest man eben Kommentare. Ja, und Kommentare. Mit viel Haggadah. Da sind viele märchenhafte Dinge drin. Nein, wir müssen uns auf das Wort Gottes konzentrieren und natürlich auch gute Kommentare beiziehen. Aber man kann sich in der Menge von Büchern auch verlieren, die das Ziel, ein guter Kommentar ist ein Kommentar, der uns zum Wort Gottes hinführt. Aber es gibt viele Kommentare oder christliche Bücher zu allem Möglichen, aber sie bringen uns gar nicht weiter, wenn es um die Schrift geht. Darum, lass dich warnen, mein Sohn, dass viele Bücher machen hat kein Ende und viel studieren ist Ermüdung des Leibes. Und schließlich das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Denn Gott wird jedes Werk, sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Also, das Ergebnis ist, aus all dem, was wir gesehen haben, ist so wichtig, dass wir an den Schöpfer denken. Und das von Jugendzeit an und eine tiefe Ehrfurcht vor ihm haben. Und uns nach der Bibel ausrichten. Halte seine Gebote. Das Buch des Predigers führt uns hin zur Schrift, gegeben von dem einen Hirten. Und da legt eigentlich Salomo, der alte Salomo, die Grundlage, um als nächstes das Buch der Sprüche zum Beispiel aufzuschlagen. Das hat er auch eher geschrieben in früheren Jahren. Und dort sagt er in Sprüche 1, Vers 7, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Weisheit Anfang. Also das Buch der Sprüche ist die Fortführung und zeigt uns, wie wir wirklich weise werden durch das Wort Gottes. Aber es ist so leicht, dass jemand das Wort Gottes liest und die Gebote liest und sie umsetzen will, und das Gefühl hat, das Glaubensleben ist einfach so ein Abspielen von Paragraphen. Nein, darum musste Salomo das Hohelied eben schreiben, wo Salomo ein wunderbarer Hinweis ist, der junge Salomo in seiner Treue dem Herrn gegenüber, ein wunderbarer Hinweis ist auf den Herrn Jesus und Sulamit ein wunderbarer Hinweis auf die Gläubigen. Auf Israel und auf die Gemeinde. Und zwar als solche, die eine Herzensverbindung haben mit dem Herrn Jesus. Und so haben wir gesehen, diese Tage, es gibt einen Zusammenhang mit der Stiftshütte. Der Prediger entspricht dem Vorhof und da war man unter der Sonne. Das ist die Sicht des Predigers, unter der Sonne. Aber am Ende führt der Prediger uns zum Heiligen, dass wir hineingehen ins Heiligtum und dort findet man den siebenarmigen Leuchter, der Licht gibt von Gott her. Das ist die Weisheit des Buches der Sprüche. Aber es ist nicht einfach Weisheit so, sondern diese Weisheit soll uns in die Herzensverbindung führen mit dem Herrn. Und darum, eine weitere Abteilung ist das Allerheiligste. Das entspricht dem Lied der Lieder. Diese wunderbare Einheit zwischen Salomo, ein Bild des Herrn Jesus, und Sulamit, die Erlösten. Ja, so wollen wir schließen mit dieser Trilogie.